Jesus nachfolgen macht Nachteile. Jesus nachfolgen macht frei. Was stimmt? Es stimmt beides, und um das zu erklären, da habe ich mir für die heutige Predigt das dritte und vierte Kapitel der Apostelgeschichte ausgesucht. Jesus hat seinen Nachfolgern zwei Versprechen gegeben. Das erste heißt, die Glaubenden werde ich durch folgende Zeichen bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Und das zweite Versprechen, wenn sie euch in den Synagogen zur Rechenschaft ziehen oder vor Behörden und Gerichten verhören, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte geben. Diese beiden Versprechen, die haben sich im Laufe der Zeit tausendfach bestätigt und bewährt. Und ich will euch heute erzählen, wie die sich zum ersten Mal erfüllt haben. Das ist schon wenige Wochen nach dem Tod von Jesus gewesen. Steht in der Apostelgeschichte Kapitel 3 und 4. Da wird berichtet, da gehen zwei von den Nachfolgern von Jesus, der Petrus und der Johannes, in den Tempel, um dort zu beten. Vor dem Tempel sitzt ein Bettler und der haut die Leute an und der geht auch die beiden an, so nach dem Motto, hast du mal eine Mark. Petrus und Johannes sind zwei arme Hunde, die haben kein Geld. Aber die haben etwas anderes, die haben ja das Versprechen von Jesus, was ich eben vorgelesen habe. Nämlich, dass sie kranke Menschen gesund machen werden. Und da sagt der Petrus zu dem Bettler, guck mich jetzt mal an. Und der guckt den nur an, ganz erwartungsvoll, und denkt, jetzt gibt's irgendwelches Geld. Und er sagt, Petrus, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh. Und dann reicht der Petrus dem die Hand und zieht den hoch und stellt den auf die Beine. Und der läuft los. Und es gibt natürlich sofort einen riesigen Volksauflauf. Ein paar tausend Menschen strömen zusammen. Der Petrus ergreift die günstige Gelegenheit beim Schopf und lässt gleich eine gewaltige Predigt vom Stapel und sagt zu den Leuten, ihr braucht uns hier, den Johannes und mich, gar nicht so anzustieren, als ob wir irgendwelche Wundertiere wären und mit unseren Kräften den hier gesund gemacht hätten. Das waren wir gar nicht, sondern das war Jesus. Derselbe Jesus, den ihr vor ein paar Wochen gekreuzigt und hier in dieser Stadt begraben habt. Aber ich kann euch sagen, sagt der Petrus, der ist nicht mehr im Grab, der ist auferstanden von den Toten und lebt. Also das war natürlich zu viel des Guten. Dass die Jünger den Kranken geheilt haben, das haben die Leute natürlich für gut befunden, das ist ja klar. Aber das Gerede von der Auferstehung, das hielten sie für Blödsinn. So ist das ja bis heute. Solange die Christen sich um Behinderte und geistig Kranke und was weiß ich kümmern, sind die ja okay. Und das lässt man sich ganz gerne gefallen. Aber wenn die Christen anfangen, von der Auferstehung zu reden, da müssen die sich plötzlich gefallen lassen, dass man sie für geistig ein bisschen zurückgeblieben erklärt. Weil man ja angeblich als moderner Mensch an sowas wie die Auferstehung nicht glauben kann. Also so modern ist diese Anschauung natürlich nicht. Diese Sorte von aufgeklärten Menschen, die der Meinung sind, man könne nicht an die Auferstehung glauben, die gab es damals auch schon. Da gab es sogar eine Partei, die das in ihrem Parteiprogramm drin hatte. Das war die jüdische Partei der Sadduzäer. Also Partei der Sadduzäer, abgekürzt PDS. Und die Sadduzäer, die sich schon damals über Jesus lustig gemacht hatten, die hatten das Wort Auferstehung aus ihrem Parteiprogramm gestrichen. Und die wurden sofort sauer, wenn irgendjemand mit diesem Thema wieder anfing. Die lehnten die Auferstehung ab, das war für die Dummheit, und Dummheit darf öffentlich nicht gelehrt werden. Wenn die Jünger damals still und verborgen in ihren Versammlungsräumen Jesus angebetet hätten, hätte kein Mensch irgendwas dagegen gehabt. Die hätten von ihrem Jesus begeistert sein können, so viel sie wollen. Schließlich soll ja jeder nach seiner Fasson selig werden. Und eine religiöse Macke ist ja kein strafbarer Tatbestand. Und im Übrigen ist ja Religion Privatsache. Aber wenn zwei Privatleute in aller Öffentlichkeit diesen Unsinn von der Auferstehung propagieren und im Tempel ein Massenmeeting inszenieren, ihr müsst euch mal vorstellen, da haben sich damals 5000 Menschen bekehrt. Könnt ihr euch mal vorstellen, was da los gewesen ist? Also das geht natürlich entschieden zu weit und da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Das gefährdet die Ordnung und die Sicherheit. Da gibt es nur eins, die Tempelpolizei rufen und die Versammlung auflösen mit Gewalt. Diese Art von Gewaltanwendung ist immer ein Zeichen von Hilflosigkeit. Was hier passiert, dass im Namen von Jesus ein Kranker gesund gemacht wird, das passte einfach nicht in das Denkschema dieser Partei. Weil so schließt sie messerscharf eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Also wird der Petrus, als der gerade so richtig schön in Fahrt ist in seiner Predigt, mitten in der Predigt verhaftet und mit dem Johannes zusammen eingebuchtet. Und nun sitzen diese beiden Nachfolger von Jesus zum ersten, aber noch nicht zum letzten Mal in ihrem Leben im Knast. Wegen Jesus im Knast. Nachfolge bringt Nachteile. Am nächsten Morgen ist Gerichtsverhandlung. In aller Eile ist der Hohe Rat, das ist so die oberste jüdische Behörde mit richterlicher Befugnis, der ist also zusammengetrommelt worden zu einer Sondersitzung. Man kann sich ja vorstellen, dass diese 71 Ratsherren nicht gerade begeistert gewesen sind, dass sie sich schon wieder mit diesem verhassten Jesusnamen beschäftigen müssen. Erst vor ein paar Wochen hatten sie Jesus von Nazareth wegen Unruhestiftung und wegen religiöser Hochstapelei kreuzigen lassen und begraben. Sie hatten gedacht, dass damit der ganze Jesus-Rummel mal endlich erledigt ist. Und jetzt, wo sie die Angelegenheit für längst begraben halten, nach ein paar Wochen, da geht das ganze Theater wieder von vorne los. Weil da so ein paar hergelaufene Fischer in der Öffentlichkeit behaupten, der begrabene Jesus, der wäre wieder lebendig geworden, der würde leben, der wäre aktiv. Damals, als Jesus verhört und verurteilt wurde, da hatte der Paulus eine ziemlich miese Figur gemacht. Der stand da ganz im Abseits, im Halbdunkel, hatte die Hosen gestrichen, voll vor Angst, dass er auch verhaftet werden könnte, hat sich feige von Jesus distanziert, hat ihn verleugnet, als man ihn erkannte und gesagt hat, hör mal, du warst da auch bei der Jesus-Truppe dabei. Da hat er gesagt, was, Jesus, den Namen habe ich noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, von wem ihr spricht. Ich kenne den nicht. Damals war der Petrus offenbar von allen guten Geistern verlassen. Jetzt, wo es von ihm hier in der Bibel heißt, er war erfüllt vom Heiligen Geist, da ist er überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Die Angst ist weg, die Feigheit ist weg, die Sorge um das eigene Leben ist weg. Die Angst vor den Menschen, die Menschenfurcht ist verschwunden. Jesus nachfolgen macht frei. So ist das, wenn der Heilige Geist in ein Menschenleben reinkommt. Da sagt die Bibel, da wird ein Mensch neu, da wird er verwandelt. Damals war der Petrus, um seine eigene Haut zu retten, glatt umgefallen. Diesmal, wo es wirklich um seine eigene Haut geht, da steht der Petrus. Der steht vor den gleichen Richtern, die kurz vorher seinen Herrn Jesus verurteilt haben. Der steht an dem gleichen Platz, an dem kurz vorher noch Jesus gestanden hat. Aber er steht jetzt wie eine Eins. Denn er ist ja nicht allein. Er hat erstens mal seinen Kumpel neben sich, den Johannes. Und das ist was ganz Wunderbares, wenn man in solchen Situationen einen Kumpel neben sich hat. Denn der Johannes, der hat ja bestimmt nicht irgendwelche Löcher in die Luft gestiert, sondern ich nehme an, der hat das gemacht, was Christen in einer solchen Situation machen. Der hat gebetet. Ich musste mal zusammen mit dem damaligen Subvententen von Karl-Marx-Stadt auf dem Rathaus antreten, weil es Zoff gab wegen einer Predigt von mir. Da war hier bei so einer Schießübung aus Versehen ein 13-jähriges Mädchen erschossen worden und ich hatte bei der Beerdigung da ein paar Sprüche abgelassen, dass Waffen nicht in Kinderhände gehören und nicht in Mädchenhände gleich gar nicht und so. Also jedenfalls, ich musste mit dem Subvententen auf dem Rathaus erscheinen Komischerweise musste ich im Vorzimmer sitzen bleiben und der Superintendent musste rein. Und den haben die da stundenlang auseinandergenommen. Und als der Superintendent dann rauskam, da hat er zu mir gesagt, ne Bruder Lehmann, was haben Sie denn die ganze Zeit hier draußen gemacht? Dann habe ich gesagt, nur für Sie gebetet. So ist das doch, wenn Christen in Gefahr sind und es ist einer dabei, dass man füreinander betet. Der Petrus, der hat seinen betenden Kumpel neben sich und der hat ja zweitens noch etwas viel Wichtigeres. Er hat ja das Versprechen von Jesus. Wenn sie euch in den Synagogen zur Rechenschaft ziehen oder vor Behörden und Gerichten verhören, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen sollt und wie ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte geben. Und im vollen Vertrauen auf diese Zusage, also voll Heiligen Geist, geht der Petrus in diese Verhandlung. Ich nehme an, dass dem vorher natürlich auch ziemlich die Muffe gegangen ist. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Auf der einen Seite dieser ungebildete Fischer, Pfoten wie Schaufelräder, Rollkragenpullover, Flatterjeans, ausgebeulte Hosen. Auf der anderen Seite die Übermacht von 71 geschniegelten Herren in Bügelfalte, hohe Titel, großartige Roben, also solche Leute, die verbreiten ja schon durch ihr bloßes Dasitzen eine Atmosphäre der Unterwürfigkeit. Ich habe zum Beispiel mal vor dem gesamten Landeskirchenamt antreten müssen. Da ging es auch, gab es Zoff wegen irgendeiner Predigt. Also damals spielte Landeskirchenamt Dresden im schwarzen Trikot gegen Lehmann Karl Markstadt im gestreiften Hemd. Das war eine unangenehme Ausgangsposition. Und ich kann euch sagen, ich habe damals auch ziemlich erhöhten Pulsschlag gehabt. Also ich kam mir vor, ungefähr wie so ein marinierter Hering vor einer Versammlung von distinguierten Pinguinen. Also, ich weiß, jeder Vergleich hinkt. Ich gebe auch zu, dass der Vergleich völlig unpassend ist. Ich nehme das zurück. Es stimmt natürlich nicht, dass ich ein marinierter Hering bin. Also, ich denke mir, der Petrus, der wird ganz schön aufgeregt gewesen sein. Aber als der den Mund aufmacht, ist der ganz ruhig. Auch das habe ich erfahren. Eben in solchen Situationen, wie ich sie gerade geschildert habe. Ich bin ja sonst so aufgeregter Mensch mit Fuchteln, die Leute angreifen und dazwischenbrüllen und so. Damals, als ich vor diesen Pinguinen stand, bin ich absolut ruhig gewesen. Da hat Gott aus mir wirklich einen anderen Menschen gemacht. Der Petrus ist nicht mehr so ein aufgeregter Mensch, wie er sonst ist. Und der war nicht so aufgeregt wie ein Pfarrer, der mal zu seiner Gemeinde sagen wollte, über eurem Haupte, da schweben die himmlischen Heerscharen und sich versprachen, sagte, über eurem Haupte, da schweben die himmlischen Haarscheren. Oder wie ein anderer Pfarrer, der wollte seiner Gemeinde eine Bußpredigt halten. Und er wollte anfangen mit dem Satz, liebe Mitchristen. Und sagt aber das, was er in Wirklichkeit von seiner Gemeinde denkt, nämlich, liebe Mistchristen. Wie gesagt, der Petrus, der verheddert sich nicht, der ist die Ruhe selbst. Der Ratsvorsitzende eröffnet gleich mit der Frage nach den Hintergründen und Hintermännern. Es ist übrigens die gleiche Frage, die man Jesus damals auch schon gestellt hat. Nämlich, in welcher Kraft und in welchem Namen tust du das eigentlich? Und jetzt werden die beiden also gefragt, woher hattet ihr die Kraft, diesen Mann zu heilen? In wessen Namen habt ihr das getan? Der Petrus ist kein Theologe. Der fängt nun jetzt nicht an, nur langatmig rumzuschwafeln mit und ich würde meinen wollen, der Herr hat mir ein Stückchen Vollmacht gegeben oder irgend sowas, sondern der antwortet kurz und klar mit 4 Sätzen. Allerdings kann er sich nicht ganz verkneifen, im ersten Satz erstmal eine ironische Anspielung loszulassen. Also so eine kleine, feine Spitze. Er fängt nämlich an, erster Satz, wenn wir uns hier vor Gericht dafür verantworten müssen, dass wir Gutes getan und diesem Kranken geholfen haben. Also diesen Kommentar, den musste der Petrus erstmal loswerden. Dass das ja eine ganz merkwürdige Verhandlung ist. wenn man nicht wegen einer Untat, sondern wegen einer Wohltat zur Rechenschaft gezogen wird. Andere Leute, die kommen vor Gericht wegen Körperverletzung und die beiden stehen vor Gericht wegen Körperheilung. Das Corpus Delicti ist kein zusammengeschlagener Mensch, sondern ein geheilter Mensch. Und das ist ja nur wirklich irre. Und das musste der Petrus erstmal seinen Richtern unter die Nase reiben. Also was recht ist, muss auch recht bleiben. Und nach diesem Seitenhiebchen, da kommt der Petrus sofort zur Sache und nennt ohne Umschweife den Namen seines Hintermannes. Zweiter Satz. Ihr alle hier und alle Leute in Israel wissen, durch die Macht des Namens von Jesus Christus aus Nazareth steht der Mann hier gesund vor euch. Ihr habt diesen Jesus gekreuzigt, aber Gott hat ihn von Tod auferweckt. Dann der nächste Satz. Auf diesen Jesus bezieht sich das Wort in den Heiligen Schriften, der Stein, den die Bauleute, das seid ihr, als unbrauchbar weggeworfen haben, ist zum tragenden Stein geworden. Und dann pfeffert der Petrus bzw. der Heilige Geist einen vierten Satz raus, der zu den wichtigsten Sätzen in der Bibel überhaupt gehört. Ein Satz, in dem die ganze Botschaft der Bibel in ein paar Worten zusammengefasst ist. Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Das ist ein Satz von absoluter Intoleranz. Und um diesen Satz, um diesen Absolutheitsanspruch, da geht die Diskussion damals wie heute. Das geht nicht darum, ob Jesus und seine Jünger Wunder tun können oder nicht. Das geht nicht darum, ob das, was die Christen tun, gut oder schlecht ist. Das geht nicht darum, ob die Christen nette Kerle sind oder nicht. Sondern es geht darum, dass die Bibel behauptet, und zwar absolut intolerant und ausschließlich behauptet, es gibt nur einen Retter und der heißt Jesus. Und das heißt, alle anderen, die sich als Retter anpreisen oder als Retter angepriesen werden, sind keine. Vom Allah der Moslems bis hin zu dem Buddha der Zen-Buddhisten. Keiner von denen vergibt dir deine Sünde. Keiner von denen verteidigt dich im jüngsten Gericht. Keiner von denen kann dir das ewige Leben schenken. Keiner von denen bringt dich in den Himmel. Das macht nur Jesus. Jesus ist nicht einer unter anderen, sondern das ist der eine über allen anderen. Der Einzigartige und der Einzige, der dir das ewige Leben geben kann. Das ist also nichts, so wie in dem Theaterstück vom Lessing, Nathan der Weise, wo die Botschaft des Theaterstückes lautet, welche Religion die wahre ist, die der Moslems, der Juden oder der Christen, das weiß keiner so genau. Ist ja auch egal, Hauptsache jeder glaubt, dass sein Weg der richtige ist. Der Lessing, der hat leider die Wahrheitsfrage, um die es hier geht, mit einem ganz üblen Trick umgangen. Um seine These von der Austauschbarkeit der Religionen zu beweisen, da erzählt er diese Story von dem Ring, den ein Vater seinen Söhnen vererbt. Alle Söhne kriegen einen Ring, aber da alle Ringe gleich aussehen, weiß keiner der Söhne, ob er den richtigen erwischt hat. Sofern der überhaupt als Original noch dabei ist. Hauptsache jeder hat seinen Ring und denkt, das ist der richtige und wird damit glücklich. Das klingt ja auch ganz plausibel. Und alle gebildeten Deutschen nicken seitdem ehrfürchtig mit dem Kopf und erklären, alle Religionen sind gleich. Es ist also ganz gleich, an wen du glaubst. Aber du brauchst ja bloß mal den Begriff Ring mit dem Begriff Rettungsring auszutauschen. Und schon fliegt der ganze Schwindel vom Lessing auf. Wenn es nämlich um Lebensrettung geht, da ist das gar nicht gleichgültig, ob du das Original oder eine Attrappe erwischt hast. Eine noch so gute Nachbildung eines Rettungsringes. Aus Pappe nützt dir gar nichts, wenn du am Absaufen bist. Da brauchst du einen Ring, der wirklich einer ist und der nicht bloß so aussieht oder so genannt wird. Wenn du gerettet werden willst vor der ewigen Verlorenheit, da kannst du dich nur an einen einzigen wenden, und der heißt Jesus. Wer den Namen von Jesus anruft, der wird gerettet werden. So steht es in der Bibel. Es dreht sich alles einzig und allein um diesen einzigartigen Namen. Alle anderen Fragen, die wir so gerne diskutieren, warum Gott Kriege zulässt und wieso Gott allwissend ist und ob die Engel Flügel haben und pipapo, das ist ja alles interessant. Das sind alles zweitrangige Probleme. Die einzig wirklich wichtige Frage ist die, ob du dich durch den Namen von Jesus retten lassen willst. Über alles andere können wir uns später unterhalten. Aber es geht jetzt darum, ob du den Namen von Jesus über alle anderen Namen stellen willst. In diesem Namen, da steckt eine Kraft, die einen Gelähmten wieder laufend machen kann. Die den so auf die Beine bringt, dass der durch den Tempel hüpft vor lauter Lebensfreude wie so ein Jackpot-Knacker. Und alle sich wundern und sagen, der hat doch früher hier gelegen und jetzt läuft er wieder. Und wenn dein Leben durch die Gebundenheit an die Sünde lahmgelegt worden ist, dann kann dich der Name von Jesus wieder auf die Beine bringen, dass dir das Leben wieder Freude macht. Es gibt auch für dich keinen anderen in der Welt, der dich retten kann. Das gilt für dich genauso wie für die Juden, zu denen damals der Petrus geredet hat. Die Mitglieder des Hohen Rates, die waren zunächst mal, als der seine Antworten da gegeben hat, von der Rede des Petrus wie geplättet. Die haben sich gewundert, mit welcher Sicherheit und Bestimmtheit der geredet hat, obwohl sie ganz genau wussten, dass das ein einfacher und ungebildeter Mensch war. Tatsächlich, der Petrus, das war ein ganz einfacher Fischer. Das war kein gelehrter Herr. Aber der Heilige Geist hatte ihn gelehrt, was er reden sollte. Und deswegen konnten die gelehrten Herren vom Rat ihm nichts, aber auch nicht ein Wort entgegnen. Wenn man nichts mehr weiter zu sagen hat und keine Argumente mehr hat, da macht man am besten eine sogenannte Denkpause. Die Sitzung wird unterbrochen. Die beiden Angeklagten werden aus dem Saal rausgeschickt. Und die Herren vom Rat, die fragen sich ratlos, was sollen wir mit den beiden machen? Ganz Jerusalem hat inzwischen erfahren, dass sie diese Heilung vollbracht haben. Wir können das also nicht leugnen. Aber damit die Sache nicht noch weiter bekannt wird, wollen wir ihnen mit Nachdruck verbieten, zu irgendjemand über diesen Jesus zu sprechen. Sie riefen also die beiden wieder rein und verboten ihnen streng, in Zukunft öffentlich von Jesus zu sprechen und seinen Namen bekannt zu machen. Also mit anderen Worten, die beiden kriegen jetzt ein Redeverbot. Letztes Hilfsmittel der Hilflosen, die eine unbequeme Wahrheit nicht leugnen, aber auch nicht ertragen können. Für Petrus und Johannes ist das Redeverbot allerdings unannehmbar. Obwohl die keine strafbare Handlung begangen hatten, hätten die wahrscheinlich eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe wortlos hingenommen, vermute ich. Aber ein Redeverbot, das war das Einzige, was sie nicht akzeptieren konnten. Und deshalb sagt der Petrus auf der Stelle, entscheidet doch selber, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. So sehen Nachfolger von Jesus aus. Ihre Nachfolge hat ihnen auch Nachteile gebracht. Sie stehen als Angeklagte vor Gericht. Aber sie stehen dort als Menschen ohne Menschenfurcht. Sie haben die Freiheit, einer Anordnung des obersten Gerichtes auf der Stelle zu widersprechen, weil sie sich in ihrem Gewissen an den obersten Richter, an Jesus, gebunden wissen. Also, es gilt beides. Nachfolge macht Nachteile und Nachfolge macht frei. Wenn du Angst hast vor Nachteilen, dann kannst du kein Christ werden. Aber wenn du frei werden möchtest, dann musst du Christ werden.